Hallo, ihr Lockbernau-Verrückten und herzlich willkommen zu der nun schon 12. Episode dieses Podcast-Formates. Heute habe ich mit Annette Völger, eine ganz wichtige Frau des Vereins, hier vor dem Mikrofon. Sie leitet nämlich seit August diesen Jahres die Geschäftsstelle und hält den Laden hier zusammen. Lasst euch in den nächsten Minuten von ihrer unglaublich positiven Art mitreisen und genießt die vielen schönen Einblicke in ihre tägliche Arbeit. Wie immer freue ich mich über euer Feedback und dann bleibt mir nur noch zu sagen, auf die Ohren, fertig, los. Ja, lieber Annette, vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich riesig, dass du hier heute beim Podcast dabei bist. Herzlich willkommen in deiner Geschäftsstelle.
In meiner, genau, danke.
Nach den ganzen alten Männern hier bin ich echt froh, auch mal wieder eine Frau vor mir sitzen zu haben. Du leitest ja seit August dieses Jahres die Lok-Geschäftsstelle. Wie hast du dich denn hier so eingelebt in den letzten 4 Monaten?
Also im Großen und Ganzen echt gut, macht mir eine Menge Spaß, habe natürlich auch ein tolles Team um mich rum, also sei es der Vorstand, sei es die Trainer, auch die Mitglieder, die einen da so ein bisschen auch unterstützen. Also von daher, 100% angekommen.
Schön, merkt man auch, wenn man reinkommt. Ich weiß noch, als ich das erste Mal hier in die Geschäftsstelle gekommen bin, hat es irgendwie gleiche Leuchte, man hat sich gleich wohlgefühlt, du hast mich da sehr liebevoll begrüßt, also es war eine tolle Atmosphäre, oder es ist immer noch. Du hast ja vor deiner Anstellung hier, hast du so im Fitnessstudio gearbeitet, hast da ein Fitnessstudio geleitet, gibt es Sportkurse, hast dich immer wieder weitergebildet. Wie ist denn so dein beruflicher Werdegang bis jetzt zum Höhepunkt der Geschäftsstellenleitung bei Lok-Bernau?
Der Höhepunkt, besser kann sich hier werden. Tatsächlich kunterbunt. Mhm. Also für mich war immer klar, dass ich irgendwas mit dem Sport machen werde. Also ich komme aus dem Leistungssport, zwar nichts mit dem Ballsport, sondern klassisch als Turnerin. Ich bin halt noch zu Ostzeiten groß geworden und da war so das klassische Schulsportturnen noch voll groß für Mädchen und Jungs und habe das ziemlich früh angefangen mit 5 Jahren und habe das 7 Jahre ziemlich erfolgreich auch durchgeführt, ab einem bestimmten Alter. Ist dann aber, hat man andere Interessen, ne? Und dann war die
Jungs.
Tatsächlich nicht mal so die Jungs, aber man verändert sich halt einfach so, ne? Und dann merkt man, okay, die Interessen verschieben sich halt einfach. Und ich habe ganz normalen Schulabschluss gemacht, bin ein paar Jahre aufs Gymnasium gegangen, habe da meine Basketballerfahrungen gesammelt. Habe da in der Schulliga quasi, die es damals gab, gespielt als Aufbauspielerin, weil ich halt nicht die Größte bin. Und bin so ein bisschen, orientierungslos nach der 10. Klasse dann von der Schule gegangen und habe überlegt, okay, was mache ich eigentlich? Hm. Und bin in den sozialen Sektor gegangen. Ich hatte eigentlich so den Plan der Heilerziehungspflegerin, Logopädie, weil meine Mama halt aus dem sozialen Sektor kommt. Ich bin da quasi groß geworden, aufgewachsen mit älteren Senioren, ne? Und aber tatsächlich auch immer mit kleinen Kindern zu tun gehabt. Und habe das aber tatsächlich nach 1,5 Jahren abgebrochen. Weil die Praxis war voll meins, die Theorie war irgendwie nicht so meins.
Okay.
Und habe dann gedacht, okay, nee, das kann es nicht sein. Heute beiße ich mir so ein bisschen in den Hintern, weil ich hatte einen Berufsfachschulabschluss für Sozialwesen und hätte eigentlich bloß noch ein Jahr machen brauchen. Dann wäre ich zum Beispiel Erzieherin gewesen, hätte darauf aufbauen können. Aber dann würde ich hier nicht sitzen heute.
Mhm, deswegen,
also
sei Dank.
Also von daher doch vielleicht gar nicht so verkehrt. Und habe dann ganz klassisch, ich sag mal, zu meiner Zeit war das mit den Ausbildungen, Plätze zu bekommen, nicht so einfach. Heute irgendwie, ich bewerbe mich bei 10 verschiedenen Stellen und kriege irgendwie 9.
Ja. Ja, alle suchen sie irgendwie, ne?
Richtig, damals war es tatsächlich nicht so. Ich hatte mich als Kinderkrankenschwester beworben, aber das war so ein Glückstreffer. So, also was habe ich gemacht? Einen ganz klassischen Weg und zur Bürokauffrau. Und habe nach 2,5 Jahren meine kaufmännische Ausbildung abgeschlossen. Und habe aber irgendwie gemerkt, nee, das kann es nicht sein. Also ich mag es unheimlich gerne, mich an den Tisch zu setzen und an den Computer und alles Kaufmännische zu machen. Aber da hat mir einfach so dieses, die Bewegung hat mir gefehlt. Ne?
Also hast du in einer großen Firma gemacht, die Ausbildung? Oder
genau, ich habe das bei Piepenbrock gemacht. Das war eine große Die haben Wachschutz, Gebäude, Reinigung, also die haben alles Mögliche gemacht. Ne? Aber das war halt einfach nicht meins. Und habe mich dann 2005 einen Flyer gesehen in meinem damaligen Fitnessstudio in Karo, eine Ausbildung berufsbegleitend zur Wellness-Trainerin und Wellness-Managerin mit integriert den Trainerschein B-Lizenz zu machen und habe das tatsächlich gemacht. Also ich habe eine Trainer-B-Lizenz, Schwerpunkt Prävention und bin gelernte Wellness-Trainerin, Wellness-Managerin. Und mich hat es dann tatsächlich 2006 nach Warnemünde gezogen in die Yachthafenresidenz Hohe Düne.
Ah ja, okay. Ja,
und habe dort als Trainerin im Fitnessbereich unten gearbeitet, wie auch als Wellness-Trainerin im Therapeuten-Wellness-Bereich oben, ne, mit klassischen Massagen von allem Möglichen. Und bin dann quasi mal zwischen Berlin und Warnemünde getingelt. Ich habe da oben eine Zweitwohnung gehabt und bin halt ein klassisches Berliner Kind. Und Berlin ist einfach meine Heimat und bin da groß geworden. Habe dann irgendwann festgestellt, ich liebe das Meer, ich liebe die Sonne, Strand. Aber Berlin hat mich irgendwie wieder gezogen und habe dann dort oben alles gekündigt und bin wieder zurück nach Berlin.
Wie lange hast du da gearbeitet?
Also wenn man jetzt mal alles in einem nimmt, über 2,5 Jahre, weil ich dann tatsächlich, als ich hier in Berlin wieder zurückgekommen bin, habe ich in einem Sporthaus gearbeitet, wo viel mit Squash und Badminton gehandhabt wurde und habe dann aber gesagt, nee. Das kann es irgendwie auch nicht sein.
Auf der ewigen Suche.
Und habe mich dann 2007 im April selbstständig gemacht. Und habe echt gesagt, so, meine Passion ist halt wirklich das Sportliche mit dem Wellness zu verbinden. Und habe dann quasi auf Rechnung in der Yachthafenresidenz gearbeitet. Bin da immer freitags morgens hingefahren und dann immer sonntags abends wieder zurückgekommen. Und die waren quasi tatsächlich so mein erster Auftraggeber in die Selbstständigkeit rein. Und hatte hier halt in Berlin viele Fitnessstudios, wo ich verschiedene Kurse von Kinderkurse über Seniorenkurse, klassische Reha-Kurse, Wirbelsäule, also alles, was man sich so unter Kurse vorstellen kann. Und das macht mir unheimlich viel Spaß heute noch. Und irgendwann habe ich dann aber auch meinen jetzigen Mann kennengelernt und dann sagt man sich so, dieses ist schon ein bisschen Vagabundenleben, ne? Immer mal hier und mal da und
ist nicht so familienfreundlich.
Ja, auch, ist nicht richtig. So familienfreundlich. Er hat mich da aber immer unterstützt und ich habe das auch ziemlich lange gemacht und habe dann tatsächlich, das war so ein Zufallstreffer. Mein Papa war Taxifahrer gewesen und er hat halt wirklich Hinz und Kunz durch die Gegend gefahren. Waren immer lustige Geschichten. Und irgendwann einmal ein Trainer, der gesagt hat, ja, und wir suchen und hier und da. Und dann bin ich tatsächlich auf diese Connection ins Studio in Schöneberg gelandet und war auf einmal Studioleiterin und habe das 5 Jahre lang gemacht. War ein großes Studio, was es heute leider nicht mehr gibt, echt schade. Und das war, ja, das war voll mein Ding, ne? Also Mitarbeiterführung, aber trotzdem, das war alles auf einer Ebene, da gab es keine Hierarchien. Also ich mag das auch nicht, so den Chef raushängen lassen, weil ich sag mal, du bist nur so gut wie dein Team und das war viel freundschaftliche Basis. Verschiedenste Mitglieder, verschiedenste Nationalitäten. Also Schöneberg ist halt wirklich auch so ein Brennpunkt, sagen wir es mal so. Ne? Da ist halt von Nationalität, von Deutsch über Russisch, über Araber, also auch alle möglichen Religionen vertreten. War schon sportlich, sich da als Frau durchzusetzen. Also ich habe da wirklich ein halbes Jahr gebraucht, um anerkannt zu werden, ne, weil eine Frau und so nach dem Motto Chef und auf die Hümme, aber tatsächlich hat es geklappt und es war super und ich bin, ja, habe davor sogar noch mal schnell ein Kind bekommen.
So
nebenbei habe ich immer noch ein Kind bekommen und bin halt als der, jetzt ist er groß, Als er ein Jahr war, habe ich dann mit der Studioleitung angefangen und bin tatsächlich auch nur deshalb gegangen, weil ich wieder schwanger wurde und ein zweites Kind bekommen habe und habe dann da die Segel quasi gestrichen. Und bin dann 2015 sind wir hier nach Bernau gezogen von Berlin, weil wir mal gesagt haben, okay, wenn sich das mal so ergibt, dass man wieder in ein schnuckliges Haus kommt, dann machen wir das. Und dann war es halt tatsächlich so. Und dann ging es halt los zu sagen, okay, mit zwei Kindern diese Selbstständigkeit in dem Limit zu fahren, ist nicht mehr machbar. Und dann hieß es wieder, ein Stück weit zurückstecken. Klar, für die Familie, für die Kinder, natürlich auch für einen selber. Aber tatsächlich fühlt es sich nicht an, irgendwie, dass man zurücksteckt, weil aus heutiger Sicht kann ich echt sagen, die Wege waren teilweise holprig und steinig und man ist oftmals gefallen. Aber wenn ich das jetzige sehe, sage ich, ich bin angekommen. Also ich bin happy und alles so, wie ich es gemacht habe, war im Endeffekt ja doch richtig, weil sonst wäre ich jetzt nicht der, der ich bin. Und klar habe ich auch viele falsche Entscheidungen getroffen, aber die gehören halt zum Leben dazu.
Lernprozess, ja. Ist doch.
Und genau, also von daher, das jetzt hier mit Lok war so ein absolutes Zufallsding, Glückstreffer. Und aber es war irgendwie vom Bewerbungsgespräch an mit René und mit Tino, man hat sich irgendwie gleich auf einer Ebene gehabt, die total sympathisch war und offen. Und manchmal kommt es auch im Zweifel nicht darauf an, wie sind die Qualifikationen, obwohl die wahrscheinlich auch hoffentlich doch gestimmt haben, sondern so wie die menschliche Ebene ist. Mhm. Und wir haben, glaube ich, 1,5 Stunden beim Bewerbungsgespräch gesessen und es war echt cool. Und eine Woche später, oder ich weiß gar nicht mehr, kam dann der Anruf von René und sagte, hey, ja, und wir haben uns entschieden und es wäre voll toll und ich habe mich auch echt gefreut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, und das ist jetzt auch nicht nur so dahergesagt, es ist tatsächlich so, dass ich mich seltenst so, freue, auf Arbeit zu gehen. Ne? Okay, also cool. Es war klar, auch in meiner Studioleiterzeit, das war toll. Das war aber was ganz anderes. Und es ist wirklich viel Freude dabei. Und klar, es ist unheimlich viel Stress, gerade jetzt in der Corona-Zeit, weil es sind so viele verschiedene Dinge, die du nicht vorhersehen kannst, die einfach passieren, die du dann irgendwie lösen musst oder zumindest versuchst. Oftmals, du kannst nicht alles lösen, aber ganz ehrlich, wir sind ja alle immer mit einem Lächeln auf den Lippen unterwegs und es macht einfach Spaß.
Ach, das ist doch schön. Das ist ja wirklich toll. Du hattest ja einen bewegenden Werdegang. Und Gott sei Dank bist du dann jetzt hier bei uns angekommen. Was sind denn so deine täglichen Aufgaben? Du hast ja schon so kurz gesagt, ne? Ab und zu mal ein paar Brandherde löschen, aber gibt ja bestimmt auch nur so tägliche Sachen, die immer wieder anfallen. So, was ist da so der typische Arbeitstag für dich?
Der typische Arbeitstag beginnt damit, erstmal alle E-Mails zu checken. Das ist so der Anfang. Und dann hast du, gerade jetzt haben wir unsere Weihnachtsaktion, ne, dass wir unsere Weihnachtspakete quasi rausgehauen haben, wo natürlich doch hoffentlich noch einige Mitglieder, aber natürlich auch Nicht-Mitglieder unser tolles Paket irgendwie sich bestellen und zu Gemüte ziehen. Das ist echt was Tolles daraus geworden. Und dann geht es über Mitgliederanfragen, die natürlich Fragen zu ihren Verträgen haben. Dann viel Zusammenarbeit mit der Stadt. Für Fördergelder, was können wir fördern, was können wir nicht fördern, dann mit unseen Hallenzeiten, durch Corona ist es jetzt halt
echt Thema Hallenzeiten, ja.
Richtig, das ist nicht nur für die Pro-B-Mannschaft natürlich die Frage, sondern natürlich auch für die klassischen Minis und Jugendtrainings, wo wir natürlich jetzt gerade schon wenigstens das geschafft haben, dass die Kaderleute ihre Trainingszeiten wieder bekommen. Aber es ist natürlich bei weitem nicht ausreichend, um da alle irgendwie, ich sag mal, glücklich zu machen, weil viele in Eigeninitiative jetzt ihr Ding machen müssen und auch die Trainer angehalten sind über Zoom, weil die Möglichkeit gibt es definitiv, da mit den jugendlichen Minis, je nachdem, nach der Altersklasse, was zu machen. Mhm. Na, und Ich kenne es noch aus meiner Jugendzeit. Ab so einem bestimmten Alter kommt dann so diese LMA-Stimmung. Und wenn du als Trainer nicht in der Halle stehst mit den Kindern und wirklich sagst, so, wir machen jetzt das und das und das und das und das, dann ist es für die Jugendlichen echt schwer, ihren Popo hochzubekommen und dann auch wirklich mal zu machen. Also diese Eigenmotivation ist halt echt schwer aus denen rauszuholen. Und von daher bin ich da echt froh, dass wir da Unterstützung von bis jetzt zwei Pro-B-Spielern bekommen.
Okay, cool.
Das ist natürlich auch dann sowas, was man dann, sind zwar gefühlt nicht so tagtägliche Arbeiten, aber die resultieren jetzt aus dieser Corona-Zeit raus. Also ich habe einige Spieler angeschrieben und das haben der Frank und ich so ein bisschen miteinander besprochen, dass wir gesagt haben, okay, vielleicht kriegen wir ja die Jugendlichen oder die Kleinen ein bisschen mehr dazu, sich mehr zu motivieren oder ein bisschen anderen Input noch zu bekommen, wenn wir da ein paar Pro-B-Spieler mit da ans Land ziehen können. Und tatsächlich hat jetzt schon der Liam Karpener und der Till Isemann zugesagt, bei den Zoom-Trainings, die bis jetzt schon feststehen, da gibt es ja schon einen festen Plan, mit zu unterstützen.
Ach, geil.
Heißt, die werden sich in den Zoom-Login mit einbringen, entweder am Anfang der Stunde oder zum Ende. Das muss dann der Spieler dann mit dem Trainer jeweils dann immer absprechen und wird dann da so einen 10- bis 15-minütigen Input mitgeben, sei das mit Ball, ohne Ball. Ich sag mal, die haben natürlich nur noch ganz andere Denkweisen, als das der Trainer dann hat, ne? Und ja, ich freue mich da unheimlich, dass die beiden da schon mal zugesagt haben. Die haben auch echt Bock drauf. Und das Schöne ist halt, du musst halt nirgendwo hin, sondern du kannst zu Hause bleiben, ne? Du machst deinen Rechner an und los geht's. Und ich glaube, das ist halt gerade auch für die Kleinen und für die Jugendlichen, wenn sie schon nicht in der Halle sitzen können und da ihre Mannschaft mit anfeuern können, dann auf einmal jemanden dabei zu haben, der sagt, hey, ich unterstütze euch hier. Und ja, ich hoffe, dass da noch von den anderen Spielern ein positives Feedback kommt. Da warte ich jetzt noch drauf. Ja, aber ansonsten ist das schon mal echt cool. Ja, und ansonsten bist du halt den ganzen Tag oftmals einfach mit Sachen beschäftigt, die sehr spontan reinkommen. Ne? Das geht die Tür auf und dann kommt halt unser Jugendwart und sagt so, wir brauchen das und das und das. Ne? Und gerade jetzt zum Jahresende ist halt viel Meldungen von Zahlen, ne? Wo wir dann Fördergelder natürlich auch, die braucht der Verein einfach. Ne? Ohne die kann kein Verein überleben. Und es ist unheimlich viel Papierkram, der da jetzt anfällt, Fristen einzuhalten und, und. Und ja, und so eine Sachen wie zu machen jetzt über Rewe-Vereine ne, oder Scheine für Vereine, wo wir jetzt die Tausender-Marke, glaube ich, geknackt haben.
Ach, cool.
Und das sind halt alles so Sachen, ne? Und dann so eine, ja, Blitzgedanken zu haben, Mensch, wir könnten doch noch das und wir könnten doch noch das und wir könnten doch noch das und ja, also es ist jeden Tag gefühlt was Neues.
Und du kannst dich auch selber mit Ideen einbringen, das ist ja wahrscheinlich das Coole, ne? Also du bist jetzt nicht nur da und arbeitest Sachen ab, die irgendwie auf dem Tisch liegen, sondern du kannst selber sagen, Mensch, cool, darauf habe ich Bock, das habe ich mal gesehen, das will ich umsetzen und das ist natürlich eine tolle Voraussetzung.
Richtig, das macht echt Spaß, aber ich glaube, vieles, was noch so in meinem Kopf rumschwirrt, ist tatsächlich erst dann umsetzbar, wenn wir wieder einen normalen Zustand haben. Dann sollte das dann auf eigentlich funktionieren.
Dann kommen wir noch mal ganz kurz zu den Zoom-Trainings. Wann starten die denn? Also das sind ja dann oder mannschaftsübergreifende Trainings, dann wahrscheinlich die jede Trainingsgruppe sich angucken kann oder wie ist das
eigentlich? Nee, ist tatsächlich so. Also es gibt einen Plan, den gibt es schon eine Weile. Den hat Frank und die Trainer haben den schon relativ am Anfang des zweiten Lockdowns jetzt gefertigt. Es gibt feste Tage mit festen Zeiten. Wir waren jetzt irgendwie noch so ein bisschen dran, dass wir noch die U18 noch mit in die U16 oder die U16 mit in die U18 stecken, um einfach da so ein bisschen mehr die Gruppen zusammenzubekommen. Also ich weiß von der U8, der Simon, der macht auf jeden Fall ein Zoom-Training und auch André macht ein Zoom-Training. Da gibt es feste Tage mit festen Zeiten und ja, das ist dann an Frank dann zu sagen, okay, welche Gruppen schmeißt man jetzt hier im Zweifel zusammen, weil du natürlich hast keine Abstände, du hast keine Halle, wo dann da im Zweifel 40 Kinder hocken, sondern wirklich, die können es von zu Hause machen. Und ja, das ist die Trainer wissen das und die machen das echt gut und die haben da auch Spaß dran und ich glaube, die haben noch mehr Spaß dran, wenn dann wirklich jemand noch mit dabei ist,
auf jeden Fall.
Der die dann damit unterstützt. Ne? Und ich sag mal, für die Pro-B-Spieler ist das natürlich auch nochmal ein bisschen Abwechslung. Weil momentan besteht das irgendwie so draus, Training Bernau, Training Berlin, entweder Auswärtsspiel oder Heimspiel. Und da dann einfach mit den Jugendlichen noch so ein bisschen zu arbeiten, das ist schon echt eine tolle Sache, ne? Und dann halt natürlich auch so ein bisschen in die Zukunft blickend. Das Herbstcamp war ja echt eine tolle Sache, was wir jetzt im Oktober in den Ferien hatten. Es wird dann im Februar im Winter ein Wintercamp geben in der ersten Ferienwoche. Ich hoffe, es findet statt, stattfinden, ja. Wo natürlich dann auch geschaut wird, ob wir da jeden Tag einen von den Pro-B-Spielern mit hinbekommen, ne, um so ein bisschen Unterstützung zu haben. Beziehungsweise die Kinder, klar, die Kleinen, die schauen da natürlich auch auf. Und ich weiß, Dan Obland hat auch bei den Camps sich immer mit eingebracht. Der ist auch so der Liebling, wenn du so dich umhörst. Mhm. Ne? Wer ist so euer Lieblingsspieler? Dann fällt Dan halt ziemlich oft. Die finden ihn alle ganz toll. Und er ist halt auch, ja...
Also wenn er, wie beim letzten Wochenende, beim letzten Spiel mal den entscheidenden Korb macht, dann ist ja klar, dass du ihn alle gut findest.
Richtig,
also genau. Ist ja auch einfach ein geiler Typ.
Ja, wie man so schon irgendwie gesagt hat, der Papa der Mannschaft.
Genau,
so
genau.
Ja, tatsächlich. Und ja, es macht hoffentlich viel Spaß und viel Laune, auf die Zukunft zu schauen. Weil momentan muss man sich schon immer so ein bisschen die Glückseligkeit zurückholen und einfach sagen, okay, die Situation ist, wie sie ist. Wir können sie halt alle nicht ändern und wir müssen halt drauf blicken, was bringt die Zukunft und uns darauf halt freuen, weil was anderes bleibt uns nicht übrig.
Ja, und insgesamt gesehen geht es uns ja immer noch gut, ne? Mit der richtigen Einstellung darauf. Ne? Also, wie sind so jetzt die Veränderungen jetzt mit dieser Sondersituation Corona und Co., jetzt, was den Verein so betrifft? Gibt es viele Mitglieder, die den Beitrag irgendwie in Frage stellen oder meckern? Oder ist es schon so, dass das Verständnis da ist, dass es für alle eine Sondersituation ist? Oder?
Also tatsächlich ist es wirklich so, der absolute Großteil hat da natürlich für Verständnis. Ne? Die wissen um die Situation, weil jeder es ja an seinem eigenen Leib erfährt. Aber du hast natürlich auch welche, die wollen halt nochmal ein persönliches Gespräch, die wollen es erklärt haben, wieso, weshalb, warum jetzt doch noch für das zweite Halbjahr ein Beitrag fällig ist. Das sind halt einfach diese Sondersituationen. Das ist wie für mich, wenn ich jetzt noch nach Berlin reinfahren müsste mit den Öffentlichen und ein ABC-Ticket habe und mein Arbeitgeber zu mir sagt, du weißt, mach mal Homeoffice, dann kann ich auch nicht zur BVG gehen und sagen, so, ich mache jetzt Homeoffice, ich brauche mein Ticket nicht mehr, kriege ich mein Geld zurück. Das sind halt wie Naturgewalten, die kannst du halt einfach nicht beeinflussen. Und wir als Verein versuchen natürlich da irgendwie alles rauszuholen und man hat viele Ideen, wie können wir was den Mitgliedern bieten, ne, um das hier alles auch am Positiven laufen zu lassen. Es ist aber halt nicht alles umsetzbar. Ne? Mhm. Es ist halt auch nicht so einfach, weil es natürlich auch einfach zeitlich teilweise gar nicht umsetzbar ist. Ne? Und alleine schon dieses Zoom-Training, das bedeutet immer für jeden Trainer, für die Anwesenden, feste Zeit, fester Tag. Du hast gerade im Herrenbereich, ne, wie willst du das umsetzen? Viele haben Kinder,
Familie. Klar, das in den Alltag zu integrieren und du hast ja einen Job noch, der auch gerade eine Sondersituation wahrscheinlich ist, ne, ganz oft. Also,
genau.
Ja,
ne, also, das sind halt so die Sachen, aber wir sind da echt bestrebt, alles Mögliche irgendwie zu machen. Aber der Großteil hat dafür Verständnis und tatsächlich hatte ich auch schon, dadurch, dass ich auch den Eltern-Kind-Sport gebe, immer dienstags um 16 Uhr. Beim allerletzten Training haben schon mehr als die Hälfte gesagt, sie glauben nicht, dass wir uns die Woche drauf wiedersehen, weil sich die Zahlen natürlich schon so abgebildet haben, dass die alles hier wieder um uns rumschließen werden. Und so war es dann tatsächlich auch.
Hm.
Also die Leute sind schon realistisch mit ihrem Denken und wissen genau, okay, so ist es halt und wir haben es halt nicht in der Hand. Ne? Wir können halt nur das rausholen, wie jetzt mit dem Kadertraining. Ne? Und ich sag mal ganz ehrlich, ich bin froh, dass zumindest die Profis spielen können, dass wir wenigstens so ein bisschen Highlights haben, ne? Und durch den kostenlosen Livestream. Klar, das ist so ein bisschen schwierig für die Dauerkarteninhaber, die sagen, okay, jetzt habe ich eine Dauerkarte gekauft und jeder kann sich jetzt aber trotzdem das Spiel kostenlos anschauen. Ne? Das ist so ein bisschen. Aber auch da wird es in der Zukunft eine Lösung geben. Also alle drauf warten und nicht vorschnell handeln. Alles wird gut. Also von daher wir sind bestrebt und ich denke mal, im Großen und Ganzen setzen wir das auch ganz gut um. Und wenn irgendwie was ist, wo jemand sagt, ja, das geht aber gar nicht, dann nicht hinter vorgehaltener Hand, sondern auch einfach mal anrufen oder eine Mail schicken oder auch gerne vorbeikommen auf ein Käffchen und dann redet man einfach mal persönlich drüber.
Ja, ist auch für jeden individuell, ne? Manch einer kommt ja jetzt vielleicht wirklich auch privat in Schwierigkeiten und ich denke, da seid ihr ja ganz offen für, so eine Sache zu kommunizieren. Aber insgesamt gesehen müssen wir jetzt halt alle zusammenhalten und wir versuchen ja mit dem Podcast, mit den Livestream und mit vielen anderen Aktionen auch die Leute bei der Stange zu halten. Also haltet durch, bleibt uns. Bleib dabei. Ja, du hast ja gesagt, du hast selber mal Basketball gespielt, aber jetzt aktuell spielst du ja nicht mehr so, wie ich es verstanden habe in unserem letzten Gespräch, sondern bist mehr so eine Beachvolleyballerin geworden. Ja? Und wie verbringst du denn so deine Zeit so außerhalb der Arbeit und der Familie? Also was machst du so für dich oder was macht ihr zusammen?
Also wenn es möglich ist, mit zwei Kindern natürlich immer ein bisschen schwieriger, mit meinem Mann Beachvolleyball zu spielen, obwohl der mehr die andere Leidenschaft des Squashens hat. Ne? Aber tatsächlich, ich stehe unheimlich gerne im Sand und liebe das Meer, ich liebe das Wasser. Wenn ich kann, die Möglichkeit habe, dann geht es halt an die Ostsee. Das ist so meine Leidenschaft. Ne? Und Beachvolleyball. Es ist einfach so, schon immer Ballsport, klar. Mhm. Ne? Und ich mag auch den Basketball unheimlich gerne, dadurch, dass ich auch selber gespielt habe und auch sehr, sehr lange für Alba Berlin eine Dauerkarte hatte. Von daher kann ich mich auch mit Basketball ganz gut identifizieren. Aber Beachvolleyball, ich liebe es einfach. Es macht unheimlich viel Laune, es macht viel Spaß und war auch schon ein paar Beachcamps gewesen. Und ich hoffe doch, wenn ich wieder darf, dann meine Füße mal wieder in den Sand stecken zu dürfen.
Ja, na, mich hat es ja auch erwischt vor einigen Jahren mit Beachvolleyball. Also es ist halt einfach ein cooler Sport. Ne? Ja. Also du kannst dich da bewegen, du bist relativ zeitig kaputt. Du kannst es mit deinem Partner spielen, was auch mal schön ist, ne? Dass Männer und Frauen zusammenspielen können. Das ist ja auch eine tolle Möglichkeit, da auch zusammen was zu erleben. Und naja, wir werden euch mal, haben wir schon gesagt, irgendwann mal den Arsch versohlen.
Ja, genau. Wir machen das Familienbett, genau.
Ja, wir haben ja uns ja witzigerweise, haben wir ja letztes Mal mitbekommen, dass wir uns ja schon aus alten Karower Fitnessstudio-Zeiten kennen, ne? Dass wir schon mal zusammen pumpen waren vor etlichen Jahrzehnten, ja fast schon.
Ja,
also dass wir einen gemeinsamen Freund haben mit Frank. Bist du denn immer noch in dem Fitnessstudio aktiv? Gibst du da noch Kurse? Oder
tatsächlich ja, seit Anfang diesen Jahres wieder. Ich war, das war mein erstes Fitnessstudio, da war ich 19, was mittlerweile über 20 Jahre her ist. Und habe da angefangen, Kurse zu geben. Das war so mein Auftakt, habe das ziemlich viele Jahre gemacht. Bin dann irgendwann gegangen, glaube 8 Jahre war ich nicht mehr im Studio, aber habe immer einen Bezug gehabt, auch zu Frank. Ne? Und bin dann Anfang diesen Jahres im Januar wieder eingestiegen und mache wieder Kurse und habe sogar noch Kursteilnehmer von den damaligen Zeiten da,
okay,
die auch ganz happy sind. Und die haben halt auch viel gebaut, umgebaut. Es ist natürlich jetzt alles angepasst an die neuen Standards und macht mir nach wie vor Spaß. Ne? Also ich mache unheimlich viel Kurse in verschiedenen Studios, auch im Reha-Bereich. Und das ist halt einfach auch das, was ich brauche. Ne? Sei es halt hier mit den Kleinen, mit dem Kindersport, als auch mit so mein Alter, unser Alter und natürlich auch mit den Senioren. Also da ist keine Grenzen gesetzt.
Hauptsache, du hast welche, die du triezen kannst, richtig, die du scheuchen kannst.
Richtig, runter! So richtig schön ärgern kann, genau.
Ja, schön. Und,
das kann ich tatsächlich sogar jetzt auch in der Corona-Zeit. Ich habe noch einen Kurs, einen freien Kurs, wo wir das wirklich so machen. Die kriegen jeden Tag von mir ein Workout geschickt per Video.
Ach cool.
Und dann können die sich jeden Tag austoben. Das mache ich seit Anfang November. Die kriegen jeden Tag was anderes, mal so ein bisschen mehr in die Entspannung rein, ein bisschen mehr in das Pilates, Yoga, aber halt auch mal richtig powern und das finden die toll. Ob sie sich denn auch wirklich selber motivieren können, das dann zu machen, weil die können es halt zeitunabhängig halt abrufen. Man gibt ihnen den Input.
Aber sie müssen keinen Beweis schicken, dass sie es gemacht haben. Das wäre der nächste Schritt und wenn nicht, dann müssen sie, habe ich mich gerade eine Challenge mit einem Kumpel und wenn nicht, dann muss man 25 Euro spenden.
Ja, das ist ja auch nicht so schlecht. Aber tatsächlich, ich finde es cool, weil ich bin so selber auch in der Pflicht, mich jeden Tag zu bewegen.
Du musst es ja so vormachen, nicht nur theoretisch, du machst es einmal vor und dann,
Ich stehe dann auch mal gerne im Garten und dann geht mal die Kamera an und dann geht's los. Cool. Ja, ja.
Oh, ja. Das ist so ein kleines Online-Business, was du aufgebaut hast. Ja, das kannst du ja vielleicht weiter ausbauen. Da gibt es ja noch, die sowas anbieten, also warum nicht auch
das
du?
Das stimmt, ja.
Ist doch cool. Du hast es ja schon erwähnt, du hast eine Dauerkarte bei Alba gehabt.
Ja,
und warst da regelmäßig, ist ja dann auch witzig jetzt, ne? Ich meine, Henrik Rödel war jetzt in der Halle, Patrick Fehmerling, da kommen ja dann auch viele alte Albatrosse, die jetzt bei uns dann in der Halle zugucken, weil entweder der Sohn da spielt oder Spieler, die trainiert werden von denen. Was waren denn so deine größten Erlebnisse zu der Alba-Dauerkartenzeit? Gibt es da so ein, zwei Spieler, an die du dich erinnern kannst oder Situationen, wo du sagst, okay, da denke ich gerne mal zurück?
Also, wenn du so gerade ansprichst, ich krieg grad Gänsehaut, weil es war die Spiele natürlich auch noch in der Max-Schmeling-Halle und das Gefühl, was man da hatte, hat man leider nicht mehr in der Mercedes-Benz Arena, weil die auch einfach zu groß ist. Also die Max-Schmeling-Halle war der absolute Hexenkessel und gerade in den Playoffs und wo es dann in die Finalspiele, die Sammer Alba war ja gefühlt irgendwie jedes Jahr, ne? Meister, Pokalsieger und ja, ich habe tatsächlich noch so Wendel Alexis, Henrik Grödel noch live und Marco Pesic, ja, wie sie sich nicht alle, Mita Demirel, alle noch gesehen und ja, es war einfach toll, wenn man auf der Tribüne oben gestanden hat, im Oberrang, im absoluten Finalspiel und oftmals damals war noch Bonn, was
stimmt,
mit Bonn,
da gab's ja richtig krasse Duelle, ne?
Noch gut dabei, genauso wie Leverkusen, ne? Das war nochmal, also da gab es noch kein Bayern München, ne? Und wenn denn oben der Oberrang quasi, weil alle gestanden haben und die Hölle da loskochte im Sommer, das gewackelt, das vibriert hat und man gedacht, okay, gleich muss ich eigentlich alles zusammenbrechen. Das waren Gänsehautmomente, die ich im Sport so eigentlich nie wieder erlebt habe. Und ich kann mich aber halt an ein Spiel erinnern, was wirklich richtig krass war, aber mehr auch dann wieder, weil ich dann tatsächlich diesen Spieler unter meinen Fingern in der Yachthafenresidenz Hohe Düne hatte, tatsächlich. War 2007, da war Henrik Grödel noch Trainer von Alba. Damals hat sich Demond Green bei einem Dunking-Versuch, da ist der Ball vom Brett abgeprallt und er hat sich in der Luft ziemlich unglücklich in so eine Rückenlage begeben und hat sich sein rechtes Bein angewinkelt. Und der Fuß stand im 90-Grad-Winkel abgespreizt.
Das Bild habe ich auch noch vor Augen. Das war in allen Zeitungen und überall war das zu sehen.
Ja, ne? Das war wirklich im ersten Viertel. Ne? Und ich sag mal, der hatte halt auch einfach so klein, wie er war, aber der hatte eine Sprungkraft, dieser Kerl. Es war Wahnsinn. Und es war, ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut, es war so derb, wie diese Halle, ich weiß nicht, wie viele Menschen um mich herum geweint haben, schockiert waren. Und dieser Typ wirklich auf der Trage liegt und noch applaudiert und winkt und ich denke so, wow, dein Fuß, er ist einfach, also ne, es war ja auch lange Zeit gar nicht klar, okay, klar, er wurde operiert, ob er jemals so mit.
Hat er denn nochmal ein Spiel danach? Also nach dieser Verletzung?
Er ist ja dann auch zu München gegangen, ne?
Achso, okay.
Mit Steffen Hamann.
Ich sag, krass, war nach so einer Verletzung ja nochmal.
Und das war so ein, das war schon echt eine krasse Verletzung, ne, auch und tatsächlich war er dann 2 Jahre später, wenn es mich nicht täuscht, glaube 2009, war er dann mit seiner Frau in der Yachthafenresidenz Hohe Düne und das war so meine freiberufliche Zeit, ne, wo ich dann mal am Wochenende da war und ich habe dann nur so gelesen in meiner Liste so drinne Green und bin dann so bloß auf Details gegangen und dachte so, Demond Green? Und ich so, okay, das...
Den mache ich fertig.
Nein, das ist okay, das kann nur Demond Green sein. Und er kam da tatsächlich mit seiner Frau und ich hatte ihn. Und wir hatten so ein cooles Gespräch miteinander. Mhm. Und natürlich auch über diesen Unfall gesprochen und diese lange Narbe, also ne, dann auch zu sehen da an seinem Fuß. Und er sagte auch, er hat auch keine Probleme mehr mit und. Aber ein unheimlich cooler, entspannter Mann, der so bodenständig ist und gefühlt irgendwie null Star-Allüren hat. Ne? Also er ist so ein Mensch wie du und ich. Und es war so entspannt, sich mit ihm zu unterhalten. Und ich habe ihn dann sogar abends nochmal in einer Hotellobby unten getroffen mit seiner Frau. Und er grüßte mich dann nochmal. Also es war so ein Erlebnis, wo ich gedacht habe, so wow. Ne? Und habe dann meine Eltern angerufen und habe gesagt, ey, ihr werdet es nicht glauben. Und ne, mein Vater auch völlig abgefeicht und so, yeah, und hat sich voll gefreut. Und tatsächlich, ja, als wir dann auch nochmal in der Halle waren, hat er uns sogar gesehen und dann auch nochmal gewunken. Also es ist, ja, es, das war so ein Highlight, weil du warst mit Emotionen so betrübt in diesem Moment. Hm. Und dann siehst du ihn aber
das ist alles Gute ist irgendwie.
Und denkst so, yeah, das ist so. Hm. Ne? Und das war so, was Alba anbelangt, so mit das Emotionalste, weil das war so von Himmel hoch jauchzen zu Tode betrübt. Das war so dieser krasse Gegensatz, ne, zu sehen, so wirklich, es wird alles gut. Das ist so mit dieser Situation gefühlt, es wird alles wieder gut, muss einfach. Ja. Ne?
Also schönes man, Bild fürs Leben, ne? Genau. Also wenn man mal irgendwann unten am Boden ist.
Und aber tatsächlich noch so mit der emotionalste Moment für mich als Basketball-Fan war O2, damals glaube ich, weiß nicht, ob sie damals, sie hieß ja O2 Arena, ne? Wo wir denn in Mercedes-Benz Arena. Das war, als Dirk Nowitzki sein Abschied.
Ach ja, mit der Nationalmannschaft war das.
Richtig,
ja,
mit der Nationalmannschaft, wo sie gegen Spanien gespielt haben, 2015.
Ja.
Und das war eigentlich so, man hat ja fast gar keine Karten mehr bekommen und mein Mann hat mich damals mit überrascht. Und es war erst so, okay, Spanien, ja, Spanien, die gewinnen auch sowieso, ne, die EM. Und tatsächlich haben die auf einmal da, ich weiß nicht, was es war, was da durch die Mannschaft gegangen ist, haben die auf einmal eine Aufholjagd gestartet und haben ja tatsächlich nur mit einem Punkt verloren. Diese Halle hat gestanden. Das war das einzige Mal, dass ich es erlebt habe, dass diese Halle so voll war und so ein Feeling verbreitet hat, was so eine Halle eigentlich auch ausmachen sollte. Na, das war so dieses Gefühl wie in einer Schmelinghalle. Und das war so krass, geil, Gänsehaut. Und bei diesem Spiel hat er ja damals seinen Abschied quasi.
Ist er danach nochmal rausgekommen, ne? Und hat sich nochmal verabschiedet.
Richtig, und wirklich. Er hat geweint, die Halle hat geweint, die Halle hat applaudiert, Standing Ovations in einer Intensität. Ich sag mal, ja, Dirk Nowitzki ist halt einfach eine Legende, muss man halt nun mal einfach so sagen. Ja,
auf jeden Fall.
Ein unheimlich krasser Typ, wirklich. Ne? Und ja, umso schöner fand ich es halt, weil ich glaube, man vergisst immer so, dass so eine Mannschaft besteht ja nicht nur aus Dirk Nowitzki, sondern da sind ja halt auch noch viele andere. Ne, wenn man jetzt zum Beispiel Schröder sieht, der jetzt zu den Lakers wechselt.
Ja.
Aber halt auch tatsächlich Patrick Fehmerling. Ich war mal ein unheimlicher Fan von Patrick Fehmerling, weil der so eine unglaubliche Ruhe ausstrahlt und sowas unheimlich, ja, sowas Seliges, Entspanntes an sich hat. Ne? Und als ich ihn jetzt halt bei einem Spiel bei uns in der Halle gesehen habe, und auch mit ihm kurz gesprochen habe, ja, der ist genau noch so, das, was er halt auch nach außen immer vermittelt hat, so ist er auch tatsächlich. Ne? Und
er ist ein Hammer-Typ, also ich kenne ihn ja auch so ein bisschen durch Basketball, ja. Ne? Haben wir auch viel, der hat uns ja von Anfang an unterstützt und der ist unglaublich nett und auch super lustig, der erzählt auch also die
so
ganze Zeit nur, ja,
Ohr,
genau, ja. Er erzählt auch nur Kacke, also ist wirklich also ein super Typ, also die ganze Familie ist super drauf.
Ja, genau. Ja. Also das sind so die beiden Momente, die ja,
die so hängen geblieben sind.
Die so hängen geblieben sind. Und beziehungsweise wirklich, ich sag mal, früher war das immer noch so in der NBA, ich war totaler Chicago Bulls-Fan. Mhm. Ne? Und nicht, wie alle denken, Michael Jordan. Nee, tatsächlich, ich war totaler Scottie Pippen-Fan. Und mein Bruder war so der Michael Jordan-Fan. Wir haben uns dann immer so ein bisschen duelliert. Und meine Eltern sind damals tatsächlich nach Chicago geflogen und haben uns Original-Trikots mitgebracht. Wir waren so das, ja, das Highlight in der Schule. Das war echt cool. Und damals war das immer noch, dass die wirklich die NBA-Spiele übertragen haben im Fernsehen, aber irgendwann nachts umsonst was
mit
der Zeitverschiebung, weil man da wirklich teilweise nachts vorm Fernseher gesessen hat und sich die Chicago Bulls
gegen New York Knicks und Co.
Und das war so, da bin ich eigentlich so gefühlt zum Basketball so vom Kopf her gekommen. Dann halt in meiner Schulzeit konnte ich es tatsächlich ausleben, weil die wenigsten Schulen auch so eine wirklich Schulliga hatten. Mhm. Das war dann so, okay, wir haben jetzt Sportunterricht und werfen mal ein paar Bälle auf den Korb. Und ja, und dann ging es halt weiter mit Alba Berlin und aus Alba Berlin ist jetzt halt, es ist vor Lok Bernau geworden.
Und es gibt keine Steigerung mehr. Also du bist jetzt da angekommen, wo alle hinwollen. Richtig. Ja, also,
besser geht's
ist doch
nicht.
Toll.
Nee, alles gut. Also
ja,
es ist
schön.
Meinem Alter entsprechend.
Ach komm, hör auf jetzt. Ja, na dann vielen Dank für deine Zeit. Ich hätte noch eine ganz kleine Abschlussfrage an dich. Sagen wir mal, wenn Geld jetzt keine Rolle spielen würde, ja, also was würdest du da machen? Also was möchtest du in den nächsten Jahren noch so alles erleben, außer jetzt hier natürlich tagtäglich in der Chefstelle arbeiten? Aber
das ist so die klassische psychologische Frage, die man gleichsetzen kann mit Zeit oder, ne, ganz ehrlich, man hat so Wünsche, Träume im Kopf, wo man sich auch dann immer hinterfragt, okay, was hindert dich eigentlich daran, das wirklich umzusetzen? Es ist immer leicht, irgendwie Kinder vorzuschieben. Ich habe doch Kinder und ich habe doch eine Familie und ich habe doch einen Job. Weil tendenziell, man muss ja selber sich nur an die Hand nehmen und sagen, okay, ich mache das jetzt einfach, was umsetzbar ist. Aber es ist tatsächlich so bei vielen, wozu lebt man? Ja, man geht auf die Arbeit, die man im Zweifel nicht mag, um zu wenig Geld zu verdienen.
Was ja hier nicht der Fall ist, ne?
Nein. Also, ne, also von daher, ganz ehrlich, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich bin wirklich angekommen, ich bin glücklich. Und ich hatte meine Träume, ich hatte meine Wünsche, ich konnte mir viel auch durch meine Eltern verwirklichen. Und ich wäre auch nicht beruflich da, wenn ich meine Eltern nicht als Background wirklich gehabt hätte. Klar hat man so gewisse Träume und gewisse Wünsche. Und die sind auch alle nachher irgendwann umsetzbar, wenn die Zeit da ist. Genau. Und für mich ist viel wichtiger, einfach die Zeit, die ich habe, zu genießen, zu leben, zu machen, zu tun. Und wenn ich halt diese Minimalistische, wenn ich zu meinem Mann sage, so, die Kita hat geschlossen, ich habe 3 Tage frei, ich nehme jetzt ein Kind und fahre an die Ostsee, dann mache ich das halt einfach.
Die kleinen Sachen, die bedeuten nicht viel mehr als...
Richtig. Ja. Ich brauche kein großes Ganze. Klar, wenn ich könnte, würde ich die ganze Welt verändern und vor Armut retten, kann ich aber nicht. Aber ich kann im Kleinen halt was tun. Und wenn das halt zum Beispiel bedeutet, ich fahre zur Arsche und spende denen Klamotten und Kuscheltiere und wie es ich gewartet für Weihnachten, weil viele Kinder das halt nicht so gut haben wie die meisten oder wie viele, dann ist das mein Beitrag, der mich glücklich macht. Ne? Aber selbst das kannst du halt mit Geld alles nicht irgendwie aufwiegeln.
Ach Mensch, was für ein schönes Schlusswort, da kommen ja fast die Tränen. Vielen, vielen Dank, Annette. Und wir freuen uns sehr, dass du hier bist als Mama der Nation, als, als die Frau hier im Hintergrund, die alles regelt. Und ja, auf dass du noch ganz lange hier bleibst. Ja, vielen Dank und bleib schön gesund.
Ja,
bis dann.
Tschüss.
Tschüss. Und das war's schon wieder für heute. Ihr habt's gehört. Unterstützt weiterhin so toll den Verein, gerade in diesen herausfordernden Zeiten. Guckt doch mal auf unserer Internetseite, welches Fanpaket ihr euren Liebsten oder einfach euch selber schenken wollt. Liebe Grüße an euch, bleibt schön gesund und wir hören uns dann beim nächsten Podcast oder beim nächsten Livestream der ersten Herren. Ciao, ciao.